Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Steffen.
Und ich bin Jessica.
Wir haben in den letzten 4 Folgen uns das Cura-Modell näher angeguckt, haben die 4 Säulen besprochen und du hast auch schon mal einen Einblick gegeben, wie du das Ganze umsetzt. Du arbeitest ja an einer staatlichen Schule in Brandenburg und hast dein eigenes Modell entwickelt, wobei du aber, ja, Kernthemen des Cura-Modells mit übernommen hast. Erklär doch mal ein bisschen, wie du das umsetzt bei dir im Unterricht und wie das Ganze auf den Rahmenlehrplan von Berlin und Brandenburg einzahlt.
Ich glaube, alle Zuhörer, die jetzt die ersten 4 Folgen gehört haben, müssen denken, es wird kompliziert, es ist an staatlichen Schulen gar nicht möglich umzusetzen, es ist viel zu aufwendig. Und viele denken wahrscheinlich, man muss sich als Gesetzloser im Schuldienst fühlen. Dem muss ich widersprechen. Es ist tatsächlich möglich, mit Einschränkungen, aber möglich, an staatlichen Schulen in Brandenburg das Cura-Modell aufzurollen. Die Gesetze machen es möglich. Also ich halte mich konkret an dem Rahmenlehrplan und habe aber trotzdem die Freiheit, in der Gestaltung meines Unterrichts so zu arbeiten, dass ich sehr nah am Cura-Modell sein kann. Der Rahmenlehrplan für Berlin-Brandenburg sieht vor, dass die Kinder individualisierten Unterricht bekommen, was die Selbststeuerung fördern soll, was eine Kompetenzorientierung als Ziel haben sollte. Und dann wäre noch das große Thema Inklusion zu berücksichtigen. Und all diese Punkte, die eigentlich im Cura-Modell so wichtig sind, sind aber im Rahmenlehrplan auch schon verarbeitet. Das heißt, man kann sich wirklich die Texte nochmal rausnehmen. Ich habe zum Beispiel für...
Lass uns doch mal in die einzelnen Punkte näher reingehen. Du hattest ja jetzt Stichworte genannt. Lass uns doch mal mit der Individualisierung starten. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist im Cura-Modell diese Differenzierung das, was die Individualisierung ausmacht. Mhm. Wie verhält sich das denn mit dem Rahmenlehrplan?
Na, ein wichtiger Aspekt vom Rahmenlehrplan ist, dieser fordert zum Beispiel, dass Lernen an den Voraussetzungen der Schüler ansetzen soll. Das bedeutet, und das ist so wortwörtlich im Rahmenlehrplan so, die individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten sind bestmöglich zu fördern. Rahmenlehrplan Teil A zum Beispiel. Oder der Unterricht soll sich an den individuellen Voraussetzungen der Lernenden orientieren. Das ist Rahmenlehrplan auch Teil A. Das heißt, diese Individualität der Kinder soll berücksichtigt werden und damit ist man klar
konform.
Konform, ja.
Und es bezieht sich ja nicht nur jetzt auf Kinder mit Deutsch als Zweitsprache oder sowas, sondern du förderst ja mit deinem Modell eigentlich jegliche Stufe.
Nee, ich versuche jedes Kind abzuholen. Tatsächlich geht es dann um die Voraussetzungen der Kinder und man muss einfach sich kurz hinsetzen und überlegen, was bringen die Kinder mit, was fehlt, was brauchen sie. Und dann mache ich mein Schema und dann Kind A braucht irgendwie mehr Aufmerksamkeit. Kind B braucht irgendwie zusätzliches Futter. Kind C braucht irgendwie mehr Konsequenzen in Form von Kontrolle. Und dann gibt es noch die inhaltliche Voraussetzungen. Ein Kind kommt an und kann schon lesen. Dann muss es bei mir erstmal noch nicht mehr lesen lernen, braucht aber trotzdem Leseübungen. Und es gibt manche Kinder, die nach der ersten Klasse immer noch nicht lesen können und dann sind ihre Voraussetzungen einfach ganz andere und die brauchen eine andere Förderung.
Du hattest noch Selbststeuerung als Thema genannt und dass das eine große Rolle spielt. Die Kinder sollen dabei die Verantwortung zum Thema Lernen übernehmen. Ich erinnere mich immer an das Bild der Eisverkäuferin, das du gerne zitierst.
Ja, also ich muss sagen, und das ist ein Satz, was bei uns im Unterricht, sowohl bei den Großen als auch bei mir in der Klasse in der Dritten, Das ist ein Satz, was regelmäßig fällt. Also ich sage immer wieder, bitte übernehme die Verantwortung für dein Lernen, denn ich kann nur die Hilfe dazu anbieten. Das heißt, ich kann den Kindern alles Mögliche zeigen und erklären, wenn sie es aber nicht annehmen, sind sie selber schuld. Und dann sage ich, und bei den Kleinen sage ich es so, ich bin die Eisverkäuferin und ich habe irgendwie Vanille, Schokolade und so, ich habe auch Streusel und Waffeln und alles Mögliche im Angebot. Aber das Eis schlucken müssen sie selber und beim Lernen ist es genauso. Die müssen wirklich die Angebote annehmen, aber selber verarbeiten. Die müssen es wollen und manche Kinder haben noch nicht die Notwendigkeit erkannt. Und da braucht es viele, viele Gespräche. Aber tatsächlich, wenn die Kinder verstehen, dass sie für sich selbst lernen und dass ich da bin zum Helfen, dann sind wir gut. Dann haben wir viel geschafft.
Dann lass uns auch da mal in den Rahmenlehrplan reingucken und schauen, was der Rahmenlehrplan zum Thema Selbststeuerung sagt.
Dazu gibt es zwei Teile, einmal aus dem Rahmenlehrplan Teil A, da steht es geschrieben, Schülerinnen und Schüler lernen ihr eigenes Leben zunehmend selbstständig in die Hand zu nehmen. Das heißt, sie übernehmen die Verantwortung für sich selbst. Und dann steht, sie übernehmen die Verantwortung für ihr Lernen und entwickeln ihre Fähigkeiten zur Selbstreflexion. Das heißt, und da trifft es sich wieder mit dem Cura-Modell zusammen, mit diesem Treffen im Kreis, die oft zur Reflexion irgendwie genutzt werden, dass einfach das gewünscht ist, dass das, wie man danach diese Reflexionsphasen gestaltet, ist einem überlassen. Aber diese Reflexionen sind halt wichtig, damit die Kinder wissen, woran sie sind, was denen noch fehlt, was sie brauchen, und das muss denen bewusst sein. Das heißt, es nützt nicht, wenn ich vorne als Lehrkraft bin und sage, du brauchst noch das und mach das bitte noch und noch mal besser, sondern die Kinder müssen darüber reden, damit es denen bewusst ist. Die müssen die eigene Arbeit und Arbeitsleistung, Arbeitsverhalten reflektieren, um überhaupt vorwärts zu kommen.
Da spielt ja auch die Wahl der Aufgaben mit eine Rolle, oder? Du hattest ja gesagt, dass die Kinder verschiedene oder sich selbst einschätzen müssen, aussuchen müssen, mache ich einen Stern, bin ich heute gut drauf, versuche ich mal zwei Sterne, schaffe ich das nicht, wo habe ich Probleme? Das ist ja auch dann Teil der Selbststeuerung.
Das ist auch ein Teil der Selbststeuerung. Dafür gibt es wieder meinen coolen Spruch. Mein Sohn liebt den Spruch. Die Freiheit der Wahl führt zur Würde des Menschen und das verbindet viele Elemente, nochmal aus dem Cura-Modell, aber auch aus dem Rahmenlehrplan, sowas wie Individualisierung und Selbststeuerung. Selbststeuerung in dem Sinne, dass die Kinder tatsächlich ihre Niveaustufe aussuchen dürfen. Ich stehe da beratend zur Verfügung, aber grundsätzlich sollen sie immer ihre Niveaustufe selbst aussuchen. Und das erfordert Selbstreflexion. Die müssen in der Lage sein, das sinnvoll zu gestalten und nicht irgendwas zu nehmen, was sie völlig überfordern würde oder unterfordern würde, weil es einfach um schnelle Abarbeiten irgendwie geht. Und wiederum ist es Individualisierung, weil die Kinder in der Lage sind, ihre Niveaustufe auszusuchen, angepasst an ihren Bedürfnissen.
Im Rahmenlehrplan, wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es ja auch nochmal Schwerpunktthemen und aktuell ist eins der Schwerpunktthemen die Demokratiebildung. Ich glaube, da hattest du neulich auch mal erwähnt, dass diese Selbststeuerung damit auch verknüpft ist.
Ja, also viele denken immer, bei Demokratiebildung geht es um das ganz große, ganz Ganze irgendwie im Land und überhaupt, aber Demokratie fängt bei uns schon mal im Klassenraum an, also in dem Wahlen stattfindet und zwar nicht nur zum Klassensprecher am Anfang des Jahres, sondern bei uns gibt es wöchentliche Wahlen, wer Hildegard nach Hause mitnehmen darf zum Beispiel oder wer wird Assistent in dieser Woche und wir machen jegliche Form von Wahl, die es gibt, von geheim über offen, an der Tafel, über Wahlzettel, also aber da fängt Demokratie an. Auch im Rahmenlehrplan, diesmal Teil B, steht, die Schüler sollen sich aktiv einbringen, mitdenken, mitgestalten, in Gruppenprozessen mitwirken und eigene Lernprozesse reflektieren. Das fördert Selbstverantwortung und soziale Kompetenz. Wenn wir das unterlassen im Klassenraum, dann wird es schwierig.
Also geht es da hauptsächlich darum, so eine Art gelebte Demokratie aufzubauen mit den Schülern gemeinsam. Und weniger, ja, wie du gesagt hast, wenn man an Demokratie denkt, denkt man häufig zuerst an Bundestagswahlen als an den Klassenraum. Aber man möchte so, ja, so eine Demokratie oder so eine demokratische Grundhaltung in den Lebensalltag der Kinder mit reinbringen.
Es ist wichtig, dass die Kinder das von Anfang an lernen, was Demokratie ist, und das nicht nur als große Ganze betrachten, sondern dass in ihrem Leben auch tagtäglich Demokratie stattfindet. Und sei es auf unserer Ebene, so klein es nur sein mag und vielleicht von außen lächerlich rüberkommen und Zeit rauben, vielleicht auch, tatsächlich ist es halt wichtig, wenn die Kinder das nicht lernen, wo denn sonst? Ich hatte letztens beim Elternabend, hatten wir eine Wahl und die große Mehrheit hat für eine Richtung gestimmt. Und dann kam eine Mutter und hat gefragt, ob sie gegen diese Abstimmung noch etwas machen kann. Und da war ich echt irritiert, weil wir haben als Klasse abgestimmt und die große Mehrheit war dafür. Das ist Demokratie.
Du hattest auch noch mal Kompetenzorientierung, hatte ich mir notiert, hier als Stichwort genannt. Lass uns da auch noch mal reinschauen. Was sind die Aspekte der Kompetenzorientierung und was sagt der Rahmenlehrplan dazu?
Kompetenzorientierung, das sind alle Kriterien. Also es geht nicht um Aufgaben, die die Kinder lösen, sondern es geht wirklich um alle Schritte, die die Kinder gebraucht haben, um diese Schritte zu lösen. Danach gibt es nicht nur irgendwie Kompetenzen aus den Fächern, sondern es gibt auch allgemeine Kompetenzen. Zum Beispiel die Selbsteinschätzung ist eine Kompetenz. Können die Kinder sich selbst einschätzen, realistisch einschätzen, ja oder nein? Können sie andere realistisch einschätzen, ja oder nein? Und das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt, da muss ich an der Stelle nochmal Hattie erwähnen. Und der hat dem eine Effektstärke von 1,44 vergeben. Das ist enorm hoch. Das heißt, es ist wirklich, ich glaube, von den Faktoren war das mit das Höchste, was es gab. Das heißt, die Selbsteinschätzung der Kinder muss trainiert werden, ne, als Kompetenz. Und die kann man nicht auf dem Papier ständig nur oder beim Lösen von Aufgaben. Also das muss, Selbsteinschätzung muss im Gespräch stattfinden. Und da kommt man wieder zum Kura-Modell. Da ist der Kreis dafür prädestiniert. Oder Einzelgespräche. Ein System, ein Unterricht, ein offener Unterricht, wo die Lehrkraft wirklich nur als beratende Person unterwegs ist. Weil dadurch habe ich wieder so viel Zeit frei, wenn ich nicht vorne an der Tafel stehe, dass ich solche Gespräche mit den Kindern, und zwar mit mehreren Kindern innerhalb einer Stunde führen kann, die dazu führen, dass die Kinder lernen, Stück für Stück sich selbst anzuschätzen.
Die überfachlichen Kompetenzen, die in dem Rahmenlehrplan da genannt werden, gibt es da auch nochmal eine genauere Aufschlüsselung oder sind das dann Kompetenzen, die du dir jetzt anhand von Hattie oder anderen anderer Literatur zusammengesucht hast?
Nee, also in im Rahmenlehrplan Teil C sind alle Kompetenzen nach den Fächern irgendwie aufgeschlüsselt. Also da kann man sich austoben, da gibt es ja so viele. Es gibt aber auch im Rahmenlehrplan Teil A zum Beispiel, da, um mal zu zitieren, mehr als um Wissensvermittlung geht es um Motivation, Interesse und Neugier. Also es geht wirklich darum, irgendwie diese kleinen Persönlichkeiten, die man bekommt nach der Kita, irgendwie weiter zu formen und zu gucken, dass sie sich zu Menschen entwickeln, die Teil der Gesellschaft sein können, die wertvolle Mitglieder einer Gesellschaft sein können. Und das funktioniert halt nicht, wenn die Kinder einfach nur sitzen und keine Entscheidung treffen dürfen, einfach nur abarbeiten, sich nicht einschätzen können. Und da fällt wieder das Wort Selbstwirksamkeit. Also wenn wir den Kindern beibringen, dass sie selbstwirksam sein können, dann werden sie auch später in der Zukunft für unsere Gesellschaft wertvolle Mitglieder werden. Und da gibt es noch einen Punkt, irgendwie aus dem Ravlerplan, auch teilartig mal. Die Standards beschreiben fachliche und überfachliche Kompetenz, die Voraussetzung für individualisierten Lernen sind. Das heißt, die Standards kriegen wir dann aus dem Rahmenlehrplan Teil C hauptsächlich für die Fächer und die schränken aber in keinster Weise die Art und Weise, wie der Unterricht stattfinden soll. Es geht darum, was sollen die Kinder können, welche Kompetenzen sind halt wichtig. Und zum Beispiel, ich habe jetzt demnächst eine Stunde vorbereitet zum Thema Lesen und als Kompetenz ist genau Lesen nach Strategien. Und dann habe ich die Möglichkeit, ich kann sagen, okay, ich nehme ein Buch und oder ein Arbeitsblatt und die Kinder lesen einen Text und markieren dann Hinweise dazu. Oder ich überlege was Größeres und mache entweder eine Lesespur dazu, wo sie das sehr, im Grunde ist es dasselbe, aber wo ist denn die Motivation der Kinder am höchsten? Dann natürlich, wenn sie auf Wanderschaft gehen können und dann wirklich sich wie kleine Experten irgendwie fühlen können und das Ganze nicht abarbeiten, sondern bearbeiten. Und ich arbeite kriterienorientiert. Das heißt, die wissen ganz genau, was sie zu leisten haben. Sie werden also diese Lesespur irgendwie bearbeiten und die müssen in der Lage sein, anhand von diesem Kriterienkatalog das Ganze zu bearbeiten. Das heißt, es geht mir nicht darum, dass sie final die Lesespur beendet haben. Das ist schon gut, weil das heißt, die Lesekompetenz irgendwie ist ausgeprägt. Mir geht es aber darum, sind sie in der Lage, die Hinweise zu markieren, die W-Fragen irgendwie zu beantworten und. Erst dann können sie sagen, ich habe genau gelesen.
Also packst du praktisch das, was das Ziel dieser Aufgabe ist, in den Teil rein, der besonders motivierend ist?
Ja, und aber auch klar, also es gibt ein klares Ziel und es gibt einen klaren Weg dahin. Das heißt, es geht mir nicht darum, dass sie fertig lesen und den Code knacken am Ende, weil den Code knacken können sie auch neben knacken, wenn sie die Korrektur nehmen zum Beispiel. Also darum geht es halt nicht, sondern die haben klare Vorgaben, wie der Lernweg auszusehen hat. Und der Lernweg, der sagt nicht einfach durchlesen, bearbeiten, abhaken, sondern der Lernweg sagt durchlesen, Hinweise markieren, W-Fragen beantworten. Ich habe noch ein Kriterium, ich glaube, in der richtigen Reihenfolge nochmal sortieren. Erst dann können sie behaupten, sie haben genau gelesen, weil das ist die Kompetenz, die ich irgendwie ausprägen möchte in dem Moment. Und dann könnte man sagen, naja, ein Kind, was fertig gelesen hat und fertig ist, kann auch lesen. Ja, aber es hat diese drei Kriterien nicht erfüllt. Es hat diese drei Kompetenzen, die einfach wichtig sind, einfach nicht erfüllt.
Du hattest noch das Thema Inklusion genannt. Erklär nochmal, was in dem Fall Inklusion bedeutet. Inklusion für mich, der ja keine Lehrkraft ist, hat immer sehr stark den Touch, dass man mit im Unterricht oder in der Klassengemeinschaft Kinder hat, die in irgendeiner Art und Weise benachteiligt sind. Sei es Kinder, die vielleicht nicht Deutsch sprechen können, sei es auch geistig oder körperlich behinderte Kinder. Ist das hier mit Inklusion gemeint oder ist das nochmal etwas anderes?
Ja, teilweise schon, aber also im Grunde Inklusion ist halt Vielfalt. Das ist alles, Inklusion ist wirklich von bis und der Rahmenlehrplan sagt auch, Vielfalt ist eine Ressource, sie wird konstruktiv in Unterricht und Schulleben einbezogen. Unterschiede sollen als Chance für gemeinsames Lernen genutzt werden. Das bedeutet, dass Inklusion oft als schwierig betrachtet wird, weil zu wenig Personal, weil zu wenig Unterstützung, zu wenig Sonderpädagogen vielleicht, weil also die Gründe sind halt vielfältig. Und tatsächlich sollte man einfach, statt diese Probleme zu sehen, sollte man einfach die Chance zu sehen, was ein Kind mit Inklusionsbedarf mehr oder minder halt mitbringt. Und das ist Das ist vielfältig. Ich habe ein Kind zum Beispiel in der Klasse bei mir. Die Eltern sind taub. Und seine Muttersprache ist dann die Zeichensprache. Und seine zweite Sprache ist dann die deutsche Sprache. Und das ist total spannend, weil er uns einfach die Buchstaben beibringt. Oder kurze Sätze. Oder ich könnte sagen, okay, es ist halt schwierig, dieses Kind zu beschulen. Es kennt keine Grammatik. Oder ich kann mich hinstellen und sagen, okay, was können wir davon gewinnen? Und das ist, die Kinder freuen sich jedes Mal, wenn wir einen neuen Buchstaben dazu lernen können.
Also das heißt, dass was andere vielleicht als Problem sehen, guckst du, wie können wir das als Chance nutzen und ja, produktiv mit reinbringen. Und ich glaube, für dieses Kind ist es ja dann auch ein schönes Gefühl, ja, so ein bisschen von der Klasse und der Gemeinschaft verstanden zu werden und das Interesse entgegengebracht zu bekommen.
Ja, machen wir uns nichts vor. Also es ist schon schwierig. Manche Kinder sind halt schwierig, manche Backgrounds sind halt schwierig, manche Elternhäuser sind schwierig, man hat auch wenig Unterstützung im Schulalltag. Also es ist schon irgendwie ein Pensum. Ich glaube aber, wenn man es nicht nur diese negative Seite betrachtet, sondern wirklich guckt, okay, was können wir als Gemeinschaft wie können wir von diesem Kind profitieren? Dann ist es super und das ist, wie gesagt, Vielfalt ist eine Ressource. Und davon, bei mir in der Klasse habe ich 23 Kinder und jeder bringt irgendwas mit, was besonders ist. Und das ist großartig so. Ich sage nicht, es ist jeden Tag einfach, aber es ist schön. Und es gibt den Kindern tatsächlich auch ein gutes Gefühl. Die wissen, die sind anders als die anderen, wurde denen vielleicht schon in der Vergangenheit oft mal gesagt. Und wenn die merken, okay, ich bin zwar anders, aber in meiner Klasse, in meiner kleinen Gruppe bin ich akzeptiert und ein Mitglied und vollwertiger Mitglied irgendwie davon, dann ist es wahrscheinlich ein schönes Gefühl. Und was mir noch wichtig ist, ist zum Beispiel ein Zitat aus dem Rahmenlehrplan Teil B diesmal. Ein besonders wichtiger Abschnitt, denn es ist über Bildung zur Akzeptanz von Vielfalt. Und da wird auch betont, dass Schule Vielfalt abbilden soll. Schule ist das Spiegelbild einer heterogenen Gesellschaft. Unterschiedliche Voraussetzungen und Lebensrealitäten sollen gezielt in den Unterricht einfließen. Und zwar nicht als Problem, sondern als Chance.
Das finde ich interessant, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass bestimmte Themen, die in der Gesellschaft relevant sind, aber mit dem Lebensalltag der Kinder oft wenig zu tun haben, versucht wird, so in die Klasse mit reinzubringen. Aber in dem Falle ist es ja eher, dass man guckt, was habe ich denn, sage ich mal, für Probleme oder für Vielfältigkeit bei uns direkt in der Klasse. Und greift die dann auf. Also das heißt, dass Klasse, wenn es jetzt drei Klassen gibt, A, B, C, dass eigentlich jede Klasse ganz andere Themen bearbeitet, weil die Kinder einfach komplett andere Themen mitbringen. Also bei dem einen.
Nicht nur Themen, sondern auch Methoden. Also dieser Wunsch nach einheitlichem Arbeiten kann nicht erfolgen, weil man hat eine Klasse mit 23 Kindern bei mir und alle Kinder sind unterschiedlich. Da kann die Parallelklasse, die haben einfach ganz andere Probleme. Die haben ganz andere Kinder. Deren Bedürfnisse, die sind ganz anders als meine. Und somit können wir nicht parallel arbeiten. Wir können auch nicht dieselben Methoden oder dieselben Arbeitsblätter bearbeiten. Das funktioniert nicht. Würde gar nicht funktionieren, weil mein Unterricht ist an den Kindern angepasst, die bei mir in der Klasse sind. Und das ist auch ein Grund, warum ich zu Hause zum Beispiel wenig Ordner habe mit Arbeitsblättern, weil ich niemals das zweimal benutze tatsächlich, weil es ist immer angepasst an den Bedürfnissen der Kinder. Anders funktioniert es nicht.
Schauen wir jetzt auf die Grenzen und Herausforderungen im brandenburgischen Schulkontext. Wie sieht's da aus? Wo siehst du, dass du an Grenzen stößt? Ja, wo sind die Schwierigkeiten?
Na, zuerst die strukturellen Rahmenbedingungen, glaube ich, sind dafür nicht ideal. Also der Wunsch vom Ministerium ist halt da, auch von der KMK ist auch da. Auch zu den Kompetenzen hin ist alles da, aber die Rahmenbedingungen sind noch nicht angekommen. So, und jetzt mit der Kürzung in Brandenburg wird es wahrscheinlich noch schwieriger werden. Aber Fakt ist, wir haben zu wenig Personal, zu wenig Budgets, zu enge Räume, auch für Ausstattung eigentlich kaum Geld, beziehungsweise für neue Sachen halt ist einfach nichts da. Aber der Cora-Modell lebt eigentlich von individueller Begleitung, also regelmäßige Gespräche, vielfältige Lernarrangements, eine passende Raumgestaltung, all das kostet Zeit, kostet Ressourcen und die sind halt in Brandenburg momentan aktuell begrenzt. Dann haben wir die Formalien, also unsere Unterrichtsstunden, die sind immer noch in 45 Minuten Takt. Wenn man Pech hat und wenig Unterricht in seiner Klasse hat, also nur als Fachlehrkraft unterwegs ist, dann wird es nochmal irgendwie schwieriger, weil dann kann die Lernumgebung nicht vorbereitet sein. Wenn man zwischendurch irgendwie immer wieder flitzen muss, dann erfordert es tatsächlich so, dass man es am Nachmittag vorbereitet, wenn die Kinder den Raum verlassen haben. Bei mir ist es so, am Nachmittag ist der Horn, das heißt, ich kann am Nachmittag tatsächlich kaum was vorbereiten im Klassenraum. Das heißt, ich muss wirklich meine Regale so strukturiert halten, dass das quasi so vorbereitet werden kann. Ja, wenn der Unterricht immer wieder ausfällt oder Lehrkräfte fehlen, wenn man einfach diesen Plan vom Cora-Modell nicht umsetzen kann, kontinuierlich, dann wird es halt problematisch. Wenn Schulen immer noch so gebaut werden, in Brandenburg wurde viel gebaut in letzter Zeit. Ich hatte die Pläne unserer jetzigen Schule zum Beispiel in den Händen und der Architekt hat alle Tische frontal ausgerichtet. Das heißt, das ist immer noch das Bild von Schule heute. Und meiner Meinung nach ist es Schule von, keine Ahnung, von wie ich her. Und wenn Schulen immer noch so gebaut werden, dann funktioniert halt der Plan und der Rahmenlehrplan dann dementsprechend auch nicht. Kopierbudget zum Beispiel, also so eine Geldfrage. Bei uns momentan, wir haben jetzt die letzte Palette Papier aufgebraucht und wir kriegen bis Ende des Jahres kein Papier und das ist noch anderthalb Monate dahin. So, das heißt, wie soll es gehen? Also, und ich sage nicht, dass ich da elendig viel kopiere, sondern aber Material möchte auch kopiert werden. So, und das heißt, ich brauche zwar vielleicht nicht ganz so viel, aber ich brauche irgendwie trotzdem dieses Papier. Das ist halt irgendwie schwierig. Also die Rahmenbedingungen sind halt kompliziert. Dann wäre die Ausbildung und die Fortbildung der Kollegen ein wichtiges Thema. Viele Kollegen sind jetzt nicht gewohnt, offen zu unterrichten, haben noch ein ganz anderes Bild vom Lehrer-Dasein als Wissensvermittler. Das braucht noch ein Umdenken darin, dass die Schule nicht mehr als Wissensvermittlung irgendwie fungiert, sondern wirklich als Begleitung da ist, als Beratung. Aber tatsächlich das Wissen aneignen können die Kinder sich selbst. Also mittlerweile ist Internet überall und da braucht es keinen Lehrer, der einem erzählt irgendwie, sondern einen, der berät, wie es weitergeht, meiner Meinung nach. Man bräuchte viel mehr Zeit im Kollegium, um sich auszutauschen, schulintern Fortbildung, damit Kollegen, die schon nach dem Modell vielleicht arbeiten oder schon erste Impulse gesetzt haben, sich einfach ja, im Rahmen ihrer Tätigkeit auch mit den Kollegen austauschen können, die etwas ändern wollen, die etwas ja, entwickeln wollen. Und da wäre einfach, wir brauchen einfach als Kollegium mehr Zeit für Schulentwicklung. Es kann nicht sein, dass Schulentwicklung immer außerhalb von der Arbeitszeit stattfindet.
Du selber hast ja gar keine Noten auch bei dir. Wie spielt denn der Leistungsdruck und die Vergleichbarkeit eine Rolle?
Vergleichbarkeit spielt tatsächlich eine große Rolle, allerdings eher in der Außendarstellung oft. Also es geht darum, dass Klassen parallel arbeiten, dass dasselbe Heft benutzt wird, dass so weit wie möglich alles da ist. Die Leistungen selbst werden, zumindest bei uns an der Schule, nicht abgeglichen. Also es wird nicht geguckt, okay, Lehrer 3 ist gut gewesen in Klasse A. Klasse B ist nicht so gut. Woran kann das liegen? Was macht die andere Klasse anders? Wo sind die Schwachpunkten? Wo sind die Stärken? Was kann man adaptieren? Was kann man besser machen? Was sollte man vielleicht lassen? Das findet tatsächlich bei uns gar nicht statt und das ist halt schade.
Nochmal kurz zur Erklärung. Vera 3 ist ja eine Vergleichsarbeit, die, glaube ich, in Brandenburg geschrieben wird. Also für die Lehrkräfte, die jetzt aus anderen Bundesländern zuhören.
Genau, also die Vera 3 ist eine Vergleichsarbeit, die in Brandenburg geschrieben wird, wo alle Drittklässler und ich glaube Achtklässler schreiben. Zumindest also für die Grundschule, die Drittklässler schreiben die Vergleichsarbeit. Das wird aus vielen Aufgaben quasi zusammengeschustert. Dann gibt es eine Pilotierung, ich glaube dieses Jahr mit 3000 Kindern aus allen Bundesländern. Dann wird quasi ein Durchschnitt eruiert. Man kriegt so einen Balken als Mittelwert und dann wird ausgewertet, wie die Klassen nach Aufgaben wie die Kinder eingestuft wurden nach deren Leistung und
dann mit dem bundesweiten Durchschnitt verglichen.
Genau, also aus dieser Pilotierung sozusagen. Und dann und das gibt einen Einblick irgendwie, was ist in den Klassen gut, also in dem Fachunterricht gut gelaufen, was ist nicht so gut, wo muss nachjustiert werden. Und da müsste man die Zeit haben, sich im Kollegium hinzusetzen und zu sagen, okay, meine Ergebnisse sind so, die anderen Klassen sind so, woran muss ich noch arbeiten, woran könnte ich gescheitert sein, warum ist der eine Punkt nicht normkonform, wie er vielleicht sein sollte. Also die Vera 3 erfordert auch die Inhalte aufs Ende Klasse 4 ungefähr, also ein Jahr im Voraus. Das ist schon eine Herausforderung, also dass nicht alles irgendwie perfekt sitzt, schon ist ja klar. Und trotzdem sollte das Ziel sein, so halbwegs in dieser Kurve zu sein.
Du hattest gerade nochmal gesagt, wo ich so ein bisschen geschluckt habe, dass an den Schulen das gern gesehen wird, dass es so eine Gleichheit gibt. Also man muss die gleichen Bücher haben, man muss die gleichen Hefte haben. Da schwingt für mich so diese falsche Gedanke der Chancengleichheit mit. Also wenn alle irgendwie die gleichen Materialien haben, dann haben ja alle die gleichen Chancen, etwas zu lernen. Aber eigentlich haben wir ja gerade durch das Cura-Modell vorab gelernt, dass das ja ein eigentlich überholter Gedanke ist.
Ist wie der Spruch, wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Und auch das ist völlig verkehrt. Und wie du gesagt hast, also das Cura-Modell sieht es anders vor. Und der Rahmenlehrplan sieht es auch anders vor. Also das heißt, ich weiß nicht, woher dieser Wunsch herkommt, wirklich so nach Gleichheit, ob es wirklich so den Wunsch nach Chancengleichheit. Ich glaube nicht, weil die Chancengleichheit kommt ja erst zustande, wenn wirklich jeder tatsächlich eine reelle Chance hat, das leisten zu können, was von einem gefördert wird. Und das wird nicht da kommen, weil ich Blatt A überall verteilt habe, sondern ich möchte, dass Kind 1 vielleicht Blatt A bearbeitet, aber um das Ziel zu erreichen, sollte B vielleicht noch Blatt B und C bearbeiten oder vielleicht noch B, um überhaupt was zu schaffen. Vielleicht damit ich ihn irgendwie abhole, damit er tatsächlich eine Chance hat.
Ja, wobei ich glaube, dass das Thema Chancengleichheit ähnlich ist wie das Thema Gerechtigkeit, wo man sich ja auch trefflich drüber streiten kann. Ist es gerecht, wenn jeder das Gleiche bekommt? Oder ist es gerecht, wenn jeder das bekommt, was er verdient? Da gibt es ja auch irgendwie verschiedene Sichtweisen einfach. Und für mich zumindest sieht es so aus, als ob in den Schulen oft immer noch dieses alle werden gleich behandelt, damit man eine faire Bewertung treffen kann, wer wie gut ist. Da geht es ja auch so ein bisschen darum, den Wunsch, die Kinder dann in bestimmte Leistungsstufen einfach einzuteilen. Also das ist ja dann oft gar nicht so fluide wie jetzt bei dir, sondern das sind halt die Einserkandidaten, die Zweierkandidaten, die Dreierkandidaten. Kinder landen oft irgendwie in Schubladen und da geht es halt weniger darum, die Kompetenzen zu entwickeln, sondern eher ja, einfach stupide die Leistung der Kinder zu bewerten.
Deswegen arbeite ich nicht so gerne mit Noten. Also meine Kinder bekommen Kompetenzrückmeldung, also Kompetenzbogen zurück mit den Kompetenzen, die sie entwickelt haben. Ich kann aber zu jeder Klassenarbeit sagen, was die Kinder konnten und was sie nicht konnten. Bei einer Note ist das hinfällig. Man notiert sich halt die Note, ich weiß nicht, also müsste man eine kurze Umfrage starten. Welche Lehrkräfte notieren sich mehr als nur die Note? So, und ich kann, ich habe für jede Arbeit, die wir schreiben, eine Statistik und ich kann sagen, Aufgabe 1 bei der deutschen Deutscharbeit, Aufgabe 1 war Groß- und Kleinschreibung, Aufgabe 2 war Wortarten sortieren, Aufgabe 3 war, keine Ahnung, Verbbeugen und so weiter und so fort. Hätte ich nur eine Note, woher weiß ich, was das Kind kann und was es nicht kann. Mit den Kompetenzen kann ich sagen, okay, das Kind konnte, es hätte vielleicht nur eine 3 bekommen, aber Groß- und Kleinschreiben kann es. Wortarten erkennen noch nicht und beugen auch nicht, daher vielleicht nur die 3. Aber Groß- und Kleinschreiben, abgehakt, kann es. Kompetenz ist da. Und das ist halt mit den Noten oft einfach nicht möglich.
Wie sieht es mit der digitalen Ausstattung der Schulen aus bei der Betrachtung, die wir jetzt gerade machen? Es gab ja diesen großen Digitalpakt und es wurde versucht, jetzt die Grundschulen digitaler zu gestalten. Welchen Einfluss hat das Ganze?
Ja, also ich leite die Mediengruppe der Schule. Ich bin also relativ gut informiert bei uns. Wir haben elendig lang auf eine Glasfaserleitung gewartet. Die war zwar da, aber der Anschluss war noch nicht da und es ging über Monate hinweg. Jetzt haben wir zwar die Leitung, aber die Leitung ist halt nicht so stark für die ganze Schule. Wir haben 120 iPads momentan an der Schule. Wenn sich mehrere einloggen gleichzeitig, ist es unmöglich. Ich bin momentan seit 3 Jahren im Container. Da haben wir kaum Empfang. Also das ist unmöglich, mit der Klasse am Tablet zu arbeiten. Dann haben wir von der Stadt sind 3 oder 4 Mitarbeiter, die sich um einen Schulen einer Stadt, und das sind halt mehrere Schulen, die sich dann um diese Medien kümmern. Das heißt, und zwar nicht nur die iPads, sondern um die Tafeln, um allen drum und dran, die Netzwerke und das Internet und was weiß ich. Und der Server. Also diese paar Mitarbeiter, die sind alle für alles irgendwie zuständig und die kriegt man kaum zu fassen. Und ich bin denen nicht mal böse, weil die Arbeit, die sie leisten müssen, ist ja enorm mit wenigen Händen. Also tatsächlich, es ist ja Geld da und ich hatte letztens gelesen, dieser Digitalpakt wird nicht überall abgerufen. Ja, wenn kein Internet voll vorhanden ist, dann kann man erstmal mit den Geräten wenig anfangen. Das ist halt, um nochmal kurz auf das Thema noch Chancengleichheit zurückzukommen, in dem Zusammenhang mit den iPads. Es gab aus der letzten Schülerkonferenz die Anfrage, ob die Kinder eigene iPads zum Beispiel benutzen dürfen.
Also private Geräte.
Private Geräte, genau. Wohlgemerkt, wir haben ja nur 120 Geräte bei uns in der Schule.
Wie viele Schüler habt ihr insgesamt?
Ich glaube 250.
Okay, also das heißt, auf ein iPad kommen ungefähr 2 Schüler.
Ja, vielleicht ein paar mehr. Und dann hieß es, ja, darüber muss abgestimmt werden. Und bisher, es hatte sich dazu einfach keiner geäußert aus der Lehrerkonferenz dann. Und dann musste ich auch intervenieren. Und da zum Thema irgendwie Chancengleichheit. Was ist dann mit den Kindern, die sich das nicht leisten können? Weil diese Kinder, die das iPad gebracht hätten, hätten zu jeder Zeit darauf zurückgreifen können. Die Kinder, die sich das nicht leisten können, hätten warten müssen, bis sie dran sind mit dem iPad-Wagen. Und das ist nicht zu jeder Stunde, obwohl manche Kinder es gut gebrauchen könnten zum Beispiel immer wieder ein Übersetzungs-App irgendwie dabei zu haben. Also da war Chancengleichheit überhaupt nichts angezeigt. Und dann habe ich auch mein Veto eingelegt und gesagt, das können wir nicht. Auch noch aus ganz vielen Gründen, aus technischen Gründen und überhaupt. Aber das war mir ein Punkt, das lag mir total am Herzen, weil die Kinder, die sich das nicht leisten können, da fand ich es echt unfair.
Wir haben uns das Cura-Modell ja jetzt anhand des Rahmenlehrplans angeguckt, aber es gibt ja, wenn man jetzt Klassenlehrerin ist, so wie du, nochmal 4 Interessensgruppen, die ich mit dir nochmal ganz kurz irgendwie besprechen wollen würde. Interessensgruppe Nummer 1, die Kinder. Wie sehen die Kinder das Arbeiten mit dem Cura-Modell? Wie kommen sie damit klar?
Na gut, ich glaube, das Cura-Modell selbst ist dir nicht bekannt. Die können aber meistens schon sehen, dass es anders ist als das, was andere Klassen haben oder was die Geschwisterkinder zum Beispiel dann hatten. Und dann stellt sich die Frage, und das sage ich auch irgendwie, auch in Vertretungssituationen zum Beispiel, wenn ich mit meinen ganzen Sachen komme, sage ich auch entweder, wir arbeiten das Buch Seite X oder wir bearbeiten das, was ich geplant habe. Und das sind aber meine Regeln. Also vielen Kindern ist es bewusst, dass diese Form des Lernens einfach deutlich motivierender ist als das bloße Abarbeiten. Logisch. Also, ich meine, die Kinder sind auch nicht dumm.
Wollen wir es hoffen, dass sie das nicht sind. Interessensgruppe Nummer 2, die Eltern. Wie siehst du das? Wie gehen die Eltern damit um? Also wahrscheinlich ähnlich wie die Kinder. Die werden ja nicht wissen, wie das Modell heißt, was du da einsetzt. Aber auch die merken ja, zumindest wenn sie Geschwisterkinder haben oder mehrere Kinder an der Schule haben, dass du anders unterrichtest. Wie nehmen die das auf?
Ich glaube, es kommt drauf an. Also da würde ich differenzieren. Die Kinder aus meiner Klasse, also deren Eltern, ich glaube, am Anfang war schon Skepsis da. Also es ist schon arg anders als das, was sie bisher kannten. Mittlerweile zeigen die Ergebnisse, der Weg ist richtig. Also dementsprechend gibt es da irgendwie gar keinen Stress. Im Gegenteil, wirklich positive Rückmeldungen durchweg. Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist echt entspannt und sie engagieren sich auch. Also ich habe überhaupt keine Probleme, um Eltern zu finden, die mit zum Ausflug oder zur Klassenfahrt mitkommen. Die Rückmeldung der Eltern ist einfach durchweg gut. Also ist echt ein schönes Arbeiten. Aus anderen Klassen, wenn man die Klasse nicht von Anfang an hatte zum Beispiel, dann ist es manchmal schwieriger, weil da ziehe ich trotzdem mein Programm durch. Also ich mache Abstriche, weil ich das ganze Material nicht hin und her schleppen kann und ich muss immer gucken. Aber tatsächlich ist es so, ich musste letztens ein Gespräch führen, weil ein Elternteil war der Meinung, dass Differenzierung nach oben diesmal die Kinder irritieren würde und da muss ich ihr klar machen, dass es Teil der Arbeit ist, dass es rahmenlehrplankonform ist, dass die Kinder wirklich differenziert unterrichtet werden sollen und dass die Differenzierung nicht nur nach unten geht, sondern auch nach oben. Also es ist gemischt, aber bei mir in der Klasse ist es entspannt tatsächlich.
Die dritte Gruppe sind die Kollegen. Nun ist es ja so, dass du die Einzige an eurer Schule bist, die nach dem Modell unterrichtet. Alle anderen, ja, sag ich mal, machen mehr den klassischen Unterricht, um es mal so auszudrücken. Wie sieht es da aus?
Ich glaube, das Kollegium ist das meine größte Baustelle tatsächlich. Also da, so wie der Rahmenlehrplan vorgibt, man soll irgendwie Vielfalt und Toleranz irgendwie vorleben, ist halt schwierig. Also wie gesagt, es ist für viele Kollegen erfordert das ein Umdenken in das eigene Bild. Also die müssen wirklich ihr Dasein irgendwie anders wahrnehmen oder lernen, anders wahrzunehmen. Die haben Angst vor Kontrollverlust, Machtverlust. Es ist zeitintensiv, vielleicht kostenintensiver, Und ich mach's scheinbar gut, weil die Ergebnisse halt gut sind, weil die Eltern zufrieden sind, weil die Kinder gut laufen, wenig Stress. Also wir haben wenig sozial oder verhaltensauffällige Kinder in der Klasse tatsächlich dann. Also die habe ich auch, aber die habe ich alle gut im Griff, weil wir viele Gespräche führen und weil viel Reflexion irgendwie und Feedback stattfindet. Also so ist es nicht. Aber das Kollegium ist tatsächlich das größte Problem. Für mich persönlich.
Wollen wir das nicht weiter vertiefen?
Nein, besser nicht.
Dann die letzte Interessensgruppe, die Schulleitung.
Ich glaube, die Schulleitung ist im Zwiespalt. Also ich glaube, die Schulleitung sieht auch ähnlich wie die Eltern, sieht meine Arbeit, sieht mein Engagement, sieht irgendwie, dass ich die Schule weiterbringen möchte, dass ich akut irgendwie Schulentwicklung betreibe mit den iPads und Co. Wiederum sieht die Schulleitung die Unzufriedenheit im Kollegium, dass es bei mir anders ist, dass es teilweise von den anderen dann von denen gefordert wird, dass sie auch anders arbeiten sollen. Also, und dadurch ist die Schulleitung eben, also ich glaube, die Schulleitung schätzt meine Arbeit und meine Arbeitsweisen, ist aber im Zwiespalt, wie es mit dem anderen Teil vom Kollegium umgehen soll. Und da der andere Teil größer ist, ist es halt leichter, irgendwie bei mir einzuschneiden als bei den anderen.
Dazu muss man ja auch sagen, du missionierst ja nicht. Also ist ja nicht so, dass du jetzt in Konferenzen sitzt und versuchst, alle von deinem Weg zu überzeugen. Dadurch versuchst du ja auch so ein bisschen die Reibung mit dem Kollegium gar nicht aufkommen zu lassen.
Nee, tatsächlich nicht. Also viele Kollegen kommen mittlerweile auf mich zu. Ich hatte mich letztens am Wochenende mit einer Kollegin ausgetauscht und wir haben auch schon Bücher ausgetauscht und viele Gespräche dazu geführt. Also wenn die Kollegen zu mir kommen und Fragen haben, dann beantworte ich irgendwie ihre Fragen. Mein Raum ist immer frei. Ich sage immer, wer hospitieren möchte, ist immer vielleicht einen Tag vorher Bescheid geben. Es kommt auch vor, dass Leute einfach mal spontan frei haben, weil irgendeine Klasse was anderes macht an dem Tag, ein Projekt oder was auch immer. Und plups sind die Leute halt da und dann sind sie halt da. Und die sitzen halt nicht hinten im Raum, sondern die gehen ja auch rum und gucken sich das an. Und wir führen danach irgendwie nochmal kurze Gespräche, wo sie nochmal irgendwie Fragen stellen können. Also für die Kollegen, die sich weiterentwickeln möchten, die daran Interesse haben, da stehe ich jederzeit zur Verfügung. Also ich glaube, ich habe noch nie Nein gesagt. Und wenn es nicht sofort geht, dann meistens kurz danach. Also, aber manche Kollegen lehnen das komplett ab von vornherein. Und dann bin ich nicht der Typ, der sagt, ey, schau mal, so mache ich das und das funktioniert. Und vielleicht möchtest du mal, sondern wer zu mir kommt, bekommt. Wer nicht zu mir kommt, jeder Weg, jeder ist für sich zuständig. Also da versuche ich gar nicht zu missionieren, steht mir auch nicht zu.
Auch im Kollegium muss jeder die Verantwortung für sein Lernen
übernehmen. Ja, jeder ist für sich zuständig. Also das ist halt wichtig.
Gut, ich denke, wir haben einen guten Überblick nochmal bekommen, wie du das umsetzt. Gibt es noch irgendwas, was wir eventuell vergessen haben, was du nochmal erwähnen möchtest?
Nee, also wir können kurz zusammenfassen. Also was ich sagen möchte ist, das Cura-Modell bringt einfach Impulse mit. Die sind halt da und die sind viele da. Wir müssen halt nicht alles sofort irgendwie umsetzen. Jeder kann für sich gucken, was kann ich umsetzen. Wichtig ist, dass wir einfach Wille und Bereitschaft aufbringen, irgendwie Kleinigkeiten zu ändern, um einen Weg zu schaffen, dass wir wirklich diese Eckpfeiler, die im Rahmenlehrplan irgendwie stehen, realisieren können. Das ist irgendwie wichtig, weil die formalen Möglichkeiten aus dem Rahmenlehrplan, die sind halt gegeben. Das heißt, da braucht sich keiner Sorgen machen, dass er irgendwie außerhalb vom gesetzlichen Rahmen arbeiten würde, sondern der Rahmenlehrplan sagt und fordert sogar irgendwie Individualisierung und Selbststeuerung und pipapo. Und deswegen ist es halt wichtig, dass unser Ministerium vielleicht und die KMK es schaffen, verlässliche Strukturen zu schaffen, die Zeit irgendwie zulässt, wo Gespräche und Fortbildungen stattfinden können, wo einfach Teamarbeit an den Schulen stattfinden kann. Und wenn ich Teamarbeit meine, meine ich nicht irgendwie, ich habe für dich die Arbeitsblätter kopiert, sondern schau mal, welches Material, welche Methode können wir für dieses Thema einwenden. was möchtest du umsetzen, wie möchtest du es umsetzen, dass man sich da irgendwie austauscht. Es kann ja nicht sein, dass die Kinder irgendwie jeden Tag ihre Zeit in der Schule absitzen und einfach nur abarbeiten müssen.
Ich habe tatsächlich auch noch zwei Sachen, die ich nochmal unterbringen möchte. Die erste Sache ist die, dass wer Interesse jetzt bekommen hat, sich mehr über das Cura-Modell zu informieren. Wir haben in jeder Folge, die wir zum Thema Cura-Modell gemacht haben, die offizielle Webseite verlinkt. Und da gibt es, glaube ich, einige Publikationen, also Bücher, Online-Kurse, Vor-Ort-Kurse. Also dieses Cura-Modell wird von dem Team, die das entwickelt hat, nochmal gelehrt, dass jeder da das als Anlaufstelle nutzen sollte. Die zweite Sache, erklär nochmal, wie du das gemacht hast mit dem Rahmenlehrplan, um abzuklopfen, an welchen Stellen der Rahmenlehrplan die unterschiedlichen Sachen zum Cura-Modell sagt. Du hast das ja mit einer KI gemacht, wenn ich mich da recht dran erinnere.
Genau, also ich habe die Rahmenlehrpläne hochgejagt mit ganz vielen Unterlagen noch vom Cura-Modell und ich habe irgendwie ein paar Stichwörter nochmal reingegeben, um zu gucken, wo gibt es Schnittpunkte tatsächlich. Und es kamen echt viele. Wir haben heute ein paar irgendwie besprochen, aber tatsächlich sind es wesentlich mehr. Das heißt, ich wollte für mich die Sicherheit haben, dass das, was ich mache, gesetzlich irgendwie konform, also gesetzeskonform ist und auch irgendwie, um überhaupt meine Arbeit rechtfertigen zu können, war es mir wichtig zu zeigen, okay, schaut mal, ich mache es zwar anders, aber gesetzlich ist es halt möglich. Das ist halt, grundsätzlich arbeite ich gern mit den Rahmenlehrplänen, also sowohl A, B und C, wenn ich Sachen vorbereite, sei es Wandertage oder Exkursionen zum Beispiel, schreibe ich immer ein Programm mit den Unterlagen, also mit den Merkmalen, meinen Zielen aus dem Rahmenlehrplan. Also ich mache keine Party-Wandertage, sondern ich mache wirklich so pädagogisch wertvolle
Wandertage. Du kommst dem Bildungsauftrag nach.
Genau. Also ist mir echt wichtig und sehr zum Leiden der Eltern manchmal. Also sie würden sich irgendwie teilweise andere Sachen wünschen. Und da bin ich aber sehr strikt. Denn ich habe einen Bildungsauftrag und den möchte ich erfüllen. Und ich, wenn die Kinder zum
Trampolinpark oder
genau,
was auch
Trampolinpark, Dankeschön, gehen wollen, das können sie gerne am Wochenende machen mit den Eltern, mit den Großeltern und Freunden. Das ist nicht mein Auftrag, sondern mein Auftrag ist, die Kinder ja, in Bildung weiterzubringen.
Gut, aber nochmal als Tipp für die Lehrkräfte aus anderen Bundesländern, wenn ihr das jetzt für eure Rahmenlehrpläne nochmal abklopfen wollt, der Weg mit der KI ist auf jeden Fall ein gangbarer Weg.
Ja, ist nicht so schwierig. Also wer meinen Prompt irgendwie braucht, der kann sich auch noch melden. Also meldet euch, wenn ihr Fragen habt, das ist kein Problem. Auch wer noch Bilder vom Klassenraum braucht oder von Lernarrangements zum Beispiel, dann einfach kurz per Kommentar melden und wir melden uns einfach zurück.
In der nächsten Folge, wir wollen noch nicht verraten, worum es geht, werden wir aber das Cura-Modell verlassen und uns neuen Themen widmen. Also seid gespannt auf die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank, dass ihr den Elementarwissen-Podcast gehört habt. Um keine Folge zu verpassen, folgt uns einfach auf Instagram oder abonniert den Podcast-Feed.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Für einen regen Austausch zum Thema Schulentwicklung tretet gerne unserer Facebook-Gruppe Elementarwissen bei.